Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen. Du bist Gottes Lamm. Du bist der Anfang und das Ende. Du bist König über allem. Du bist Herr über allem. Wir preisen dich. Wir loben dich. Danke, dass wir Teil von dir dürfen sein. Danke, dass du Teil von uns sein willst. Eigentlich falsch. Danke, dass du uns ganz erfüllen willst. Und dass wir ganz dir gehören dürfen. Form du uns und richte du uns aus, dass wir richtig unterwegs sind, näher zu dir, Herr, erfolgreich in deinem Reich, dass wir deine Repräsentanten können sein auf der Erde, dein verlängerten Arm. Danke, dass du heute zu uns redest und uns herausforderst und uns näher zu dir herbringst. Amen. Guten Morgen miteinander, jetzt nochmal ganz offiziell. Ich freue mich, dass ich da sein darf. Ja, Andi hat das super gemacht heute Morgen mit dieser Einleitung. Jetzt muss ich eigentlich gar nicht mehr so viel sagen. Ihr seht hier, um was es bei Compassion geht. Kinder aus Armut zu befreien in Jesu Namen. Und wir machen das seit etwa 70 Jahren, nicht ich persönlich, aber... Noch nicht ganz, aber bis seit etwa 3,5 Jahren da dabei. Aber eben die ganze Mission ist schon ziemlich gut betagt und hat schon viele Erfahrungen können sammeln. Da sehen wir nochmal, das ist nicht meine Frau, das ist unser zweiter Enkeli. Das ist meine Frau, genau, mit unserem ersten Enkeli. Und das dritte ist bereits ja auch schon da. Ich weiss, man sieht mir das nicht an, aber die Landluft, oder, tut einem gut und... Wir freuen uns sehr, dass wir dreifache Grosseltern sein dürfen. Also meine Frau Sheila und hier haben wir den Robin und das ist Dana Sophia. Und das Neueste, was jetzt auf der Welt ist, heisst Nora. So ein süßes Ding. So ein süßer Knubbel, jawohl. Unseren 5 Kind und diesen Enkelkind geht es super gut. Sie sind glücklich. Irgendwann dürfen sie in die Schule gehen. Sie haben medizinische Unterstützung, wenn sie es brauchen. Sie haben täglich genug zu essen. Sie haben beide Eltern da, die sie beide lieben. Sie haben eine gute Zukunft vor sich. Sie leben in einem wunderbaren Land, wo wir alles haben. Und das ist so ein Segen, wo wir dermassen dankbar sind dafür. Aber es gibt so viele Kinder auf der Welt, die das Privileg nicht haben. Die in einer Welt leben, die von Armut geprägt ist. Und Kinder sind die, die am meisten von Armut betroffen sind. Von Unterernährung. Sie sind die Ersten, die einem Krieg zum Opfer fallen. Die Ersten, die krank werden. Es sind die am meisten Benachteiligten. Die, die sich am wenigsten wehren können. Und sie werden missbraucht, sie werden ausgebeutet. Wenn Grundbedürfnisse wie Liebe und Sicherheit nicht gewährleistet sind, dann hat das die grösste Auswirkung auf ihr Leben. Erwachsene können so Sachen besser wegstecken, weder Kinder, die ein Leben lang geprägt werden, die Zeit zwischen irgendwie ein paar Jahre alt und 6, das ist die Zeit, wo man etwas in Kinder reinlegen kann, die dann Frucht bringt. Und je nachdem, was man reinlegt, kommt dann daraus heraus, was es für einen jungen Mann, eine junge Frau oder auch ein erwachsener Mensch wird. Und es ist so wichtig, dass wir den Kindern helfen, die so wehrlos der Willkür von anderen ausgesetzt sind. Das ist unsere Aufgabe, vor allem denen, die am meisten benachteiligt sind, weil sie unter der untersten Armutsgrenze sind, von weniger als 1,90 Franken pro Tag zum Überleben. Und mit dem kannst du jetzt einfach nicht überleben. Entschuldigung übrigens, wenn ich duze, ist das okay für euch? Gut, danke. Macht mir das Leben ein bisschen einfacher. Ja, geschwinde Frage. Wer von euch ist schon in jungen Jahren zum Glauben kommen. Ganz früh im Glauben. Also ganz früh, so im Jahr, so zwischen 4 und 14. Das sind doch die meisten. He? Es ist interessant, die Statistik hier, die zeigt uns nämlich etwas. Dass 85% von allen Christen zum Glauben an Jesus gefunden haben, wo sie zwischen 4 und 14 waren. Das ist die fruchtbarste Zeit, um das Evangelium in einen Menschen hineinzulegen. Und von dem her sind wir nicht nur ein Hilfswerk, sondern ein Evangelisationswerk. Das ist, unter Missiologen redet man ja so vom 10-40-Fenster, oder? 10. bis 40. ist der Breitengrad nördlich vom Äquator. Und es gibt noch ein anderes Fenster, das ist das sogenannte 4 bis 14 Fenster. In diesem Zeitabschnitt, wenn man hier einem Kind das Evangelium bringt, dann besteht die grösste Chance, dass es sich bekehrt und dass es ein Nachfolger von Jesus wird. Und darum arbeiten wir auch sehr gerne mit Kindern. Da sehen wir so viel Frucht, so viele Möglichkeiten. Kinder sind am empfänglichsten für das Evangelium. Und Compassion, wir arbeiten nach 3 Grundwerten. Wir haben Jesus im Zentrum. Und das sagt eigentlich schon aus. Wir freuen uns, wenn Kinder zum Glauben kommen. Aber Jesus im Zentrum hat noch einen anderen Grund. Es ist das. Wenn wir von Armut reden, dann reden wir nicht einfach von Mangel an Dingen, wenn Menschen zu wenig zu essen haben oder keine Kleider haben, sondern dann reden wir davon, dass sie innerlich auch arm sind. Sie haben keine Perspektive, keine Zukunft. Sie sind niemand, sie sind wertlos in ihren eigenen Augen. Und die Botschaft der Armut ist auch, du bist nichts, du bist wertlos. Das hören sie Tag ein, Tag aus. Und sie haben keine Zukunftshoffnung. Keine Hoffnung. Wer, wenn nicht die Christen, könnte ihnen dann genau auf diese Frage eine Antwort geben? Wir, die Kolosser 1, 27 kennen, wo es steht, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Wir können ihnen Jesus geben. Und durch das überkommen sie Hoffnung. Und durch das, wenn sie den Rest auch überkommen, die materielle Hilfe, dann können sie tatsächlich der Armut entrinnen. Mit ihrer Familie zusammen. Das ist unsere Aufgabe. Und darum ist Jesus eigentlich im Zentrum. Und Hoffnung ist stärker als Armut, wie es hier schon auf dem Bildli sagt. Der zweite Wert ist Kinder im Blickpunkt. Wie schon gesagt, Kinder sind die, die am meisten von Armut betroffen sind. Jedes vierte Kind lebt in extremer Armut. Und 80% davon sind unter 5 Jahre alt. Jedes vierte Kind weltweit. Das dritte ist Gemeinden als Partner. Wir arbeiten ausschließlich mit christlichen Gemeinden zusammen. Kirchen, Gemeinden, nicht Institutionen mit einem Kreuz auf dem Dach, sondern Menschen, die Jesus nachfolgen. Das ist eine ganz tolle Sache, weil es ist eigentlich die sicherste Art zum Arbeiten. Ein Organisationsleiter, der kommt und geht, und der nächste kommt, hat andere Ideen, die ganze Organisation wird umgestellt. Aber eine christliche Kirche, die behaltet ihre Werte. Ein Pastor kommt, ein Pastor geht, ein neuer Pastor kommt, der hat genau die gleichen Werte. Jesus im Zentrum. Kinder, den Armen dienen, Evangelium verkünden. Mit diesen Werten können wir arbeiten. Wir arbeiten also weltweit mit sehr vielen Gemeinden zusammen. Insgesamt sind wir in 42 Ländern aktiv. Die Länder, die hier blau sind, das sind die, wo wir Patenkinder unterstützen, wo wir also mit Partnerkirchen zusammenarbeiten, die selber einen Kinderdienst haben und den Armen helfen. Und unsere Aufgabe ist eigentlich, diese Kirche zu unterstützen, damit sie ihren Job machen kann. Also, lieb Christi, innerhalb wir unterstützen, damit Missionsarbeit geschehen kann. Und das Zweite, das sind die 12 Länder, die grün sind. Da kommt eben der, das sind die Partnerländer, wo auch die Unterstützung herkommt für diese Kirche. Und eben, Südkorea gehört mittlerweile auch dazu. Gut, ihr findet die Karte selbstverständlich auch auf dem Internet, auf unserer Webseite, wenn ihr das noch genauer studieren wollt. Aber ich möchte euch noch geschwind 2 Bilder zeigen. Kennt jemand eins von diesen Kindern? Es sind nicht weltbekannte. Aber vielleicht kennt es gleich jemand. Ich gebe euch noch die Namen dazu. Rita und Lala. Irgendjemand bekannt? Bitte? Ich habe nur World Vision verstanden. Okay, dann nein, wir sind Compassion, wir sind anderes Werk. Die 2 Kinder, okay, ich löse es auf. Die 2 Kinder sind Patenkinder von irgendjemandem von euch. Ich weiss jetzt nicht von wem, aber 2 Leute in der Krishona Beringen haben die Kinder als Paten. Und als Patenkinder. Und unterstützen sie. Und zwar seit einigen Jahren. Sie haben 1224 Stunden im Kinderzentrum verbracht, die 2 Kinder. Sie haben 153 Mahlzeiten bekommen. Sie haben 2 Bibeln bekommen und 2 medizinische Untersuchungen. Das wird alles genau gemonitort, weil es sehr wichtig ist, dass die Kinder richtig aufwachsen können, dass sie geschützt werden, dass da nichts schief geht. Und ich möchte euch jetzt einfach an dieser Stelle ganz herzlich Danke sagen, wer immer das ist. Vielleicht ist es jemand, der per Video dann mal zuschaut. Ganz herzlichen Dank für eure Unterstützung. Ihr macht so einen Unterschied im Leben von zwei Kindern und ihrer Familie. Und vielleicht als Resultat von heute noch ein paar mehr, wer weiß. Was bedeutet so eine Patenschaft überhaupt? Da sehen wir jetzt einen kleinen Filmclip und da erzähle ich jetzt nicht mal zu viel darüber. Das sehen wir am besten hier selber.
In einem Slum zu leben ist so wie als Frosch in einem Brunnen zu leben. Für dich existiert kein Leben außerhalb. Aber Veränderung ist möglich. Ich weiß das, weil ich es selbst erlebt habe. Als kleiner Junge habe ich Menschen gesehen, die verhungert sind, Menschen, die litten, Menschen, die machtlos waren und sich nicht selbst helfen konnten. Als ich Teenager war, starb mein Vater an Malaria. Eines Tages hat sich für mich und meine Familie alles verändert. Ich habe durch Compassion einen Paten bekommen. Es war aufregend, ins Kinderzentrum zu gehen. Jeden Tag haben wir gutes Essen bekommen und lernten Fähigkeiten fürs Leben. Wir haben gesungen und getanzt. Es war ein sehr glückliches Umfeld und wir fühlten uns geliebt. Ich habe meinen Paten nie persönlich getroffen, aber er hat mir regelmäßig Briefe geschrieben. Er hat mir geschrieben, dass er mich liebt, für mich betet und ich ihm wichtig bin. Dadurch fühlte ich mich geliebt und wertvoll. In meinem Viertel mit 10.000 Menschen war ich das erste Kind, das zur Schule gehen konnte. Ich erinnere mich gut daran, wie ich meinen Eltern beigebracht habe, ihre Namen zu schreiben. Normalerweise ist das ja andersrum. Compassion hat mir ein Stipendium ermöglicht. Dadurch konnte ich zur Universität gehen. Und im Dezember 2014 habe ich mein Masterstudium in internationaler Betriebswirtschaft mit Auszeichnung abgeschlossen. Ich bin nun selbst Pate. Ich freue mich darauf, ihr Briefe zu schreiben, sie zu unterstützen und mit ihr gemeinsam zu sehen, wie sie aufblüht und sich und ihre Familie aus der Armut befreit. Um ehrlich zu sein, es ist beängstigend, darüber nachzudenken, wie mein Leben ausgesehen hätte und wo ich jetzt sein würde, wenn er sich damals nicht entschieden hätte, mein Pate zu werden.
Der Gianni, er kommt im März wieder in die Schweiz. Er wird ein paar Orte in der Nähe sein und erzählen. Ihr könnt ihn gerne auch dort einmal live miterleben. Er ist gerettet worden, weil Christen in Indien und Christen in einem westlichen Land ihm geholfen haben. Und das ist von mir aus gesehen so ein schönes Beispiel, wie der weltweite Leib Christi einfach zusammenarbeitet. Irgendjemand hat die Idee, das Kind zu unterstützen. Und irgendjemand um das Kind herum unterstützt und bekommt das Geld, um dem Kind zu dienen, dass es zu essen hat, dass es in die Schule kann und so weiter. Der weltweite Leib Christi. Und das 2,2 Millionenfach aktuell im Moment durch Compassion. Es sind ziemlich viele. Grossartige Arbeit. Patenschaften sind ein schöner Ausdruck von dem, wie wir als Leib Christi Barmherzigkeit zeigen können. Barmherzigkeit gegenüber den Armen ist der Herzschlag von Jesus. Das behaupte ich jetzt einfach einmal, aber ich habe noch meine Gründe. Ich glaube, Barmherzigkeit ist eine der wichtigsten Eigenschaften von Jesus und das ist sein Herzschlag. Die Bibel ist nämlich voll davon. Habt ihr gewusst, wenn ihr jede Stelle, würdet, wo über jede Seite mit einer Stelle drauf, würdet ausreissen aus der Bibel, die über Barmherzigkeit gegenüber den Armen redet oder Gerechtigkeit gegenüber den Armen, dann würde die Bibel auseinanderfallen. Aber die müssen im Durchschnitt jeden 10. Vers rausnehmen. 10% der ganzen Bibel reden von dem Thema. Es ist wichtig für die Bibel. Und darum sind auch Christen barmherzig. Das ist unser Auftrag oder unsere Eigenschaft. Wie komme ich auf das? Wir sehen das in einer Bibelstelle, die ich gerne mal mit euch kurz anschaue. Es geht um die Endzeitrede. Habt ihr gewusst, dass es dort immer um Barmherzigkeit geht? Eigentlich denkt man nicht so daran, dass das dort eine Rolle spielen könnte. Aber wir schauen es mal an. Matthäus 25, da steht vom Vers 31 an. Wenn aber der Sohn des Menschen, also Jesus, in seiner Herrlichkeit kommen wird und alle heiligen Engel mit ihm, dann wird er sich auf den Thron seiner Herrlichkeit setzen. Ich muss mal vorstellen, alle heiligen Engel mit ihm. Hey, da war Weihnachten bei den Hirten auf dem Feld ein kleines Schauspiel. ein Riese, also der Himmel voll mit Engeln. Und Jesus wird sich setzen auf seinen Thron. Vers 32. Und vor ihm werden alle Völker versammelt werden und wird sie voneinander trennen, wie ein Hirte die Schafe von den Böcken trennt. Alle Völker, von Adam bis heute, die, was gibt es für Unterscheidungen? Die Geimpften und die Nicht-Geimpften. Einfach jeder wird dort versammelt sein. Und er wird entweder nach rechts oder nach links eingeteilt werden von Jesus. Und dann, Vers 34, wird der König zu denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, erbt das Reich, das euch von Grundlegung der Welt an bestimmt ist. Und da sehen wir, es geht um, also die rechts, das sind die, die gerettet sind, das sind die, die Jesus nachfolgen, die Jesus lieben, die für ihn brennen. Die sind vor Grundlegung der Welt aus, sind sie auserwählt. Und Jesus sagt, kommt her. Und das ist doch genau das, wo wir darauf warten, oder? Wir als Christen im 21. Jahrhundert, ja, ich muss ein bisschen rechnen, aber in der heutigen Zeit, so lange nach Jesu Geburt, und er wird wiederkommen. Die frühe Kirche hat schon gewusst, drei Sachen über Jesus. Jesus rettet, Jesus heilt, Jesus kommt wieder. Und er wird wieder kommen. Und darauf freuen wir uns doch, oder? Ich bin der Einzige, der sich freut. Gut, ein bisschen Feedback, das ist immer schön, jawohl. Ja, da sind wir daheim unterwegs, das ist unser grosses Ziel, oder? Und jetzt, was kommt noch weiter? Jetzt scheint Jesus aber ganz einen anderen Ton anzuschlagen. Jetzt redet er plötzlich von etwas ganz anderem scheinbar. Was sagt er denn da? Vers 35. Ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich bekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Und dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen, Herr, keine Ahnung von was, dass du redest. Habe ich doch nie gemacht. Und das ist doch eigentlich etwas ganz Interessantes. Mögen wir uns daran erinnern, wenn wir das letzte Mal irgendwie dem, der vor dem Aldi hockt, mit der Handorgel einen Fünfliber gegeben haben? Oder wenn wir das letzte Mal Kleider der Rastmission gegeben haben? Oder wenn wir mal halt dem Arbeitslosen denen eine Packung Lasagne zugehauen haben? Also, das sind so Sachen, wo man doch irgendwie einfach automatisch macht, hin und wieder, sollte man zumindest, oder? Und irgendwie gehört das doch zu unserem Lebensstil, aber da kommt doch die Frage von Jesus, oder die Frage, wo sie sagen, wann haben wir dir denn zu essen gegeben, zu trinken gegeben? Und Jesus sagt dann, Vers 40, was ihr für einen von diesen meinen geringsten Brüdern getan habt, das habt ihr für mich getan. Da kommt die ganze Geschichte auf die andere Seite, für die das nicht da haben. Und Jesus sagt im Vers 45, was ihr für einen von diesen geringsten, also nicht mehr nur Brüder, die geringsten, nicht getan habt, das habt ihr auch für mich nicht getan. Von was redet Jesus da? Um was geht es da überhaupt? Das ist doch da gerade die Situation gewesen, ihr nehmt uns da in das Reich Gottes, oder? Und jetzt kommt da so etwas. Wie passt das zusammen? Also, wir müssen doch kurz abgrenzen. Es geht nicht darum, dass die Menschen, die anderen helfen, gerettet werden. Und die anderen nicht helfen, verloren gehen. Um das geht es nicht. Ganz klar nicht. Sonst müsste nämlich wieder Paulus im Galaterbrief rufen, dann wäre ja Christus vergeblich gestorben. Nein, wir wissen, unsere Rettung basiert einzig und allein vom Opfertod Jesu. Und wir haben ja das Kreuz da vorne. Das ist das Zeichen. Sind ihr einverstanden? Sonst müsst ihr mal zu der Milena gehen. Sie kann euch da schon helfen. Also, aber wenn es nicht um das geht, um was geht es denn? Es geht darum, dass sie beide Gruppen beschrieben werden. Was sind das für Leute, die Gerechten oder die nicht Gerechtfertigten? Was sind das für... ihre DNA wird aufgeschlüsselt. Sie werden beschrieben und uns interessiert natürlich die Beschreibung der Geretteten. Und ihre DNA ist Barmherzigkeit, weil das in ihrem Herrscher drin war. Und eben, wenn wir mal den kranken Nachbarn Einkäufe machen oder so, oder der arbeitslosen Familie eine Packung Spaghetti bringen, dann dienen wir jemandem von diesen Geringen und dann dienen wir Jesus. Jesus gleich Gott, wir dienen Gott. Wir machen Gottes Dienst. Und wisst ihr was, dieser Gottes Dienst findet nicht nur am Sonntag statt. Und wisst ihr, was das Beste ist? Es braucht keine theologische Ausbildung dazu, weder das Morelands College noch St. Krishona noch irgendetwas. Das kann jeder von uns. Und noch etwas Besseres. Wenn wir solche Sachen tun, wir vergessen die relativ schnell. Aber wisst ihr was? Jesus wird sich in alle Ewigkeit daran erinnern, was du gut getan hast, und er wird dich an dieser Versammlung, wo wir jetzt gerade davon gelesen haben, öffentlich dafür loben und ehren. Das ist doch gewaltig, so ist unser Herr. Er hat gesagt, kommt rein, der Gerechte, weil ihr habt das alles da. Das ist eine Beschreibung von uns. Er erinnert sich durch alle Zeitalter daran. Also wir sehen hier schon, Jesus zeigt sein Herz für die Armen. Und er zeigt das übrigens noch manchmal am anderen Ort. Wer weiß von euch, das sind ja gute Bibelkenner. Zunächst, gut, ja. Ich nehme das für die ganze Gemeinde. Gell? Wo ist Jesus als erstes öffentlich auftreten und hat eine Deklaration gemacht? Wo ist das gewesen? Oder was hat er gesagt? Bitte? Jetzt haben wir zwei Antworten. Hochzeit in Kana, gut, dort hat er gesagt, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Ist zwar mein Lieblingswunder, aber lassen wir das. Nein, das andere ist auch richtig, Tempel. Er war im Tempel. Falsch, in der Synagoge in Nazareth. Die Schriftrolle von Jesaja ist ihm gegeben worden und er hat da nicht blättert, sondern gerollt, bis er die Stelle gefunden hat und hat gelesen, daraus zitiert, der Geist Gottes ist auf mir. Er hat mich gesandt, die gute Botschaft zu bringen, den Reichen. Armen, genau. Das Erste, was Jesus sagt, die Armen, die sind ihm am Herzen. Und Jesus sagt, der Geist Gottes hat ihn dazu beauftragt. Frage, könnte es sein, dass der Geist Gottes, der dort mal zu Jesus geredet hat, der gleiche Geist Gottes ist, der heute in uns wohnt? Ich muss nicken, wenn es wahr ist. Gut. Könnte es sein, dass der Geist Gottes, der dort mal Jesus gesagt hat, kümmere dich um die Armen, heute auch das uns sagt? Richtig. Gut. Wir kommen nicht drum herum. Es ist in der DNA drinnen. Der Heilige Geist lebt in uns und somit sind wir eins mit Christus und mit seinem Auftrag. Wir werden täglich verwandelt in sein Bild. Wir haben den Sinn Jesu, sagt die Bibel. Sein Charakter färbt auf uns ab. Und aus dem erlösten Charakter und dem geisterfüllten Leben fließt automatisch Grosszügigkeit und Barmherzigkeit den Armen gegenüber. Das ist ein Zeichen von geistlicher Reife. Und da rede ich jetzt als Ex-Pfingstler oder immer noch ein bisschen Pfingstler im Herz. Ein Zeichen von geistlicher Reife ist nicht, wie hoch ich die Hände kaufen habe im Lobpreis, sondern wie barmherzig ich bin. Was für Geistesfrüchte, dass ich produziere. Wie mein Charakter geformt ist, wie ähnlich das er ist, Jesus, mit Jesus im Vergleich. Christen sind nicht hartherzig, sondern barmherzig. Das sehen wir als Compassion in so vielen Geschichten. Das ist zum Beispiel die Geschichte von der Jerosin. Sie ist 13-jährig, wohnt in Äthiopien. Sie wird auf dem Schulweg entführt. Und man findet heraus, dass sie eigentlich verheiratet werden sollte mit einem Mann, der etwa dreimal so alt ist wie sie. Das ist zwar illegal dort, aber es ist gleich passiert. Und dass sie entführt worden ist. Sie hat nachher dann so ins Kinderzentrum gehen, von Compassion. Dort hat man gemerkt, sie ist nicht rum. Das zeigt ziemlich viel über das Kinderzentrum aus. Unter diesen 340 Kindern hat man gemerkt, sie fehlt. Mir ist sofort auf die Suche gegangen, der Abdi, der Leiter von dem Kinderzentrum, hat alles in Bewegung gesetzt. Man hat herausgefunden, oder sie hat beim Grossvater gewohnt. Der Abdi hat zuerst eine Gruppe, zuerst mal die Polizei angerufen, man hat eine Fahndung eingeleitet, man hat herausgefunden, sie ist entführt worden. Er ist selber mit einer Gruppe, die Er hat eine Gruppe in Bewegung gesetzt, die gebetet hat. Und er ist selber zum Grossvater von der Jerosin heimgegangen und hat mit ihr angefangen, die Jerosin zu suchen. Und sie haben alles abgesucht, nichts gefunden. Und es war echt schwierig. Sie haben fast aufgegeben, aber nach 3 Wochen, wo die Hochzeitsvorbereitungen ziemlich vorgeschritten waren, hat er einen Anruf bekommen auf seinem Telefon. Und er hat abgenommen und gehört die Stimme der kleinen Jerosin. Und sie konnte das Handy irgendwo klauen und sich verstecken damit und hat ihm anrufen können. Zusammen haben sie einen Fluchtplan entwickeln und er, der Abt, der Leiter vom Kinderzentrum, hat sie am nächsten Tag dort abholen, zur Polizei bringen, ins Spital bringen, abklären. Ist wieder gut. Das Interessante an dieser Geschichte ist, die Jerosin konnte der Polizei anrufen. Hat sie aber nicht. Die Jerosin konnte ihrem Grossvater anrufen. Der hat nämlich auch ein Handy gehabt. Hat sie aber nicht. Wem hat sie angerufen? Am Leiter vom Kinderzentrum. Wieso? Sie hat Vertrauen gehabt. Wieso hat sie Vertrauen gehabt? Weil sie gewusst hat, Christen sind barmherzig. Dort, das sind gläubige Leute, die glauben an Jesus. Die sind barmherzig und sie hat gewusst, auf die Barmherzigkeit der Christen kannst du dich verlassen. Die Frage ist, ist das bei uns auch so? Kann man sich auf unsere Barmherzigkeit auch so verlassen? Manchmal predige ich auch mir selber. Es geht nicht nur um uns. Paulus hat ja so die schöne Geschichte hier geschrieben. Ich komme jetzt ein bisschen nebeneinander anders hin. Entschuldigung, aber ihr sind ja alle da, oder? Sind ihr wach? Gut. Paulus hat hier den Vergleich mit dem Leib Christi gemacht, oder? 1. Korinther 12, ja. Wo der Fuß sagt, du, der Arm, du gehörst auch zum Leib und weiss nicht was. Oder? Kennt ihr das? Gut. Möchte ich das jetzt aber ein bisschen veranschaulichen. Ich habe hier ein Sackmesser. Schweizer Messer, oder? Victorinox. Und das haut im Fall, kann ich sagen. Also nicht nur zum Bözli schneiden und das haut. Au! Ja, nein, keine Angst. Alles gut. Ich wollte nicht euch einen schönen Teppich beschmutzen. Ich mache das jetzt wieder sicher zu, so, versorgen. Aber jetzt mal angenommen, ich hätte mich jetzt geschnitten. Was wäre passiert? Mein linker Daumen wäre zum linken Zeigefinger, der den Schnitt hat. Hätte ich da drauf gedrückt. Mein linker Arm wäre auf, oder? Früher hat man gelernt, verletztes Glied hochlagern. Gabi und alles. Also, heute ist es ein bisschen anders. Aber. Wenn ich jetzt daheim wäre am Schreibtisch, ich wüsste zwar nicht, was ich daheim am Schreibtisch mit dem Sackmesser sollte spielen. Ist egal. Aber jetzt mal angenommen, es wäre so. Dann würde meine Beine sich strecken, mein Stuhl würde hinterher gehen, hat nämlich Rädli. Ich würde aufstehen, Arm immer noch da oben, Daumen drauf drückt. Ich würde zu der Tür gehen, würde sie aufstehen mit der rechten Hand, weil die geht so auf, das ist ein bisschen kompliziert mit rechts. Würde ich rausgehen, mein Körper voll koordiniert, würde alles mitmachen, den Arm immer noch da oben. Dann würde mein Mund die Worte formulieren, wo mein Hirn sich zweckdenkt hat, in Blitzsekundenschnelle. Und würde sagen, Schatzi, wo sind die Pflasterli? Meine Ohren würden aktiv werden. Kein Schatz, Junge. Okay, selber denken. Die ganzen Gehirnströme, die ganzen Synapsen, die da synapsieren müssen. Und weiss nicht was. Weiss da. Und dann würde ich die Stegen abgehen. Und übrigens, wenn ich halb die Stegen unten wäre, könnte der Fuß nicht plötzlich sagen, hey, weisst du was, ich bleibe lieber im Büro da oben, das ist schön warm. Dann wäre ich nicht so gut runtergekommen. Und dann muss ich in das Badzimmer rein und das Kästchen auftun, das Fläschchen aus dem Knübel und das da dran. Hey, nochmal die Riesenorganisation. Was muss da der Körper alles machen, bis da das Pflaster drauf ist? Das ist doch enorm. Aber seht ihr, das ist ein Bild für den Leib Christi. So sollte der Leib Christi funktionieren, aufgrund von absolutem und sofortigem Gehorsam den Gehirnströmen gegenüber. Das wäre die Idee. Die Frage ist, tun wir das? Wenn es anderen schlecht geht, helfen wir, sind wir barmherzig. Jesus fordert uns auf dazu. Und tatsächlich, wir können barmherzig sein. Wir können helfen. Wir können bei den armen Menschen einen Unterschied machen. Sei es jetzt hier um uns herum oder sei es an anderen Orten, wo sie wirklich, wo es eine Frage vom Überleben ist. Natürlich, die einen können mehr geben, die anderen weniger. Es gibt auch bei uns Unterschiede, oder? Aber ich mache noch eine kleine Umfrage. Wie viele von euch haben die letzte Nacht an einem warmen, geschützten Ort übernachten können? Darf ich mal Hände sehen? Alle, wunderbar. Wie viele von euch haben jetzt etwas zu essen daheim vorrätig, dass wenn ihr heimgeht, dass ihr könnt essen könnt? Sind auch alle, gut. Und wie viele von euch, also bei euch muss ich das eigentlich nicht fragen, aber die beim Livestream, die frage jetzt mal nicht, wie viele haben Kleider am Leib? geht mir nichts an, keine Sorge. Gut, das sind auch alle, dankbar, jawohl, merci vielmals. Also wenn ihr die drei Fragen könnt mit Ja beantworten, dann sind ihr reicher als 75% der Weltbevölkerung. Wir können es drehen und kehren, wie wir wollen, wir gehören zu den Reichen. Und eigentlich sind wir ja dermaßen privilegiert mit einem Zweck. Gott hat nicht einfach gesagt, oh, komm, jetzt biegen wir mal alles hier auf die Schweiz auf, einen Riesengeldhaufen, weil ich die so toll finde. Nein, sein Zweck ist, dass es verteilt werden kann, dass die Armen auch können, ihre Armut können gelindert werden können. Und wir haben auch den Auftrag, die ganze Bibel durch. Und eigentlich, also im Alten Testament haben sie so gut gehabt, oder? Voll cool gewesen. Hey, die haben 90% von allem, was sie hatten, dürfen selber behalten. 90%, stell dir vor. Und bei uns im Neuen Testament, wie ist es da? Ich stelle noch mal eine Frage, sorry, wenn ich muss ein bisschen wach halten. Sonst, wie viele von euch bei der Bekehrung haben gesagt, Herr, ich gebe dir mein Leben, meine Zeit, meine Beziehungen, mein alles, aber das nicht? Glaube ich nicht. Wenn wir Jesus gehören, dann gehört auch unsere Finanzen Jesus. Und zwar alles, nicht nur 90%. Wir sind herausgefordert, gute Verwalter zu sein. Und wir sollen uns schätzen im Himmel und nicht auf Erden. Aber wir sollen auch für uns selber schauen, für unsere Angehörigen und so. Wir dürfen es auch geniessen, sagt auch, glaube der Thessalonicherbrief. Wir wissen, wie der Umgang ist. Aber wir sollen grosszügig damit umgehen, dort, wo andere in Not sind. Wir sollen anderen helfen. Und jetzt einfach mal eine Frage. Gehe ich richtig um mit dem, was Gott mir anvertraut hat? Das ist eine Frage, die ich mir selber immer wieder stelle. Die Frage ist ja nicht, wie viel du schon weitergehst, wie manches Patenkind in der Ukraine oder irgendwo, dass du schon unterstützt. Sondern die Frage ist, wie viel von dem von Gott anvertrauten Geld darfst du für dich behalten, mit gutem Gewissen. Im Prinzip darfst du alles, es ist dir überlassen. Aber Gott gibt es dir zum Verwalten, zum sinnvoll Verwalten. Zwei 6-jährige Zwillinge in Uganda waren schwerst unterernährt. Die Familie hatte manchmal mehrere Tage nichts zu essen. Sie haben dann Blätter von den Bäumen gegessen, um ihren Verdauungstrakt ein bisschen in Gang zu halten. Compassion hat davon gehört, die zwei Jungs sind ins Patenschaftsprogramm aufgenommen worden. Aber beim Kennenlernen haben unsere Mitarbeiter dieser Mutter ein paar Fragen gestellt. Man muss ja immer abklären, wie ist so die Situation. Das war eine komische Frage, aber sie hat gefragt, wenn jetzt Jesus vor dir stehen würde, was würdest du ihn fragen? Die Mutter, die täglich kämpft, dass ihre Kinder nicht verhungern. Was würdest du ihn fragen? Und die Mutter hat nicht lange studiert. Sie hat gesagt, ich würde von Jesus runterfallen, ihn anbeten. Und dann sagen, Herr, bist du zufrieden mit der Art und Weise, wie ich dir nachfolge? Und das ist etwas, wo mir das Leben gegangen ist, als ich das erste Mal gelesen habe. Bist du zufrieden mit der Art und Weise, wie ich dir nachfolge? Das ist auch eine Frage an mich selber. Ich stelle mir immer wieder die gleiche Frage. Was würde ich tun? Was tue ich mit dem, was Gott mir anvertraut hat? Meine Verantwortung für mein Leben heisst, barmherzig sein. Es gibt ja auch die Wahrheit unter Pfingstler übrigens, sonst vielleicht auch sagen, kannst du nur behalten, wenn du ihn weitergibst. Stell dir mal vor, du und ich gehen durch ein stinkendes Slum durch, irgendwie, so ein armes Viertel. Sei es das in Nairobi oder in Ayacucho oder keine Ahnung wo. Manila. Und du balancierst da irgendwie zwischen dem Dreck auf diesen Sachen, da, die aussehen, also willst du lieber nicht wissen, was es ist, und probierst ja nicht reinzukehren oder auszuschlüpfen. Und du laufst da, siehst Ratten und alles, und du siehst da das Kind, das dort sitzt und mit dem Dreck spielt. Und einen hoffnungslosen, leeren Gesichtsausdruck. Und keine Zukunft. Und du hättest die Möglichkeit in deinem Hosensack, um dem Kind zu helfen. Wie manche von uns würde an dem Kind einfach vorbeigehen können? Ich glaube niemand. Barmherzigkeit ist uns ins Herz gelegt. Jetzt sind wir halt nicht in Manila oder in Nairobi, sondern wir sind hier im schönen Kanton Schaffhausen. Aber das Kind hockt gleich noch dort. Wir können dem Kind auch von hier aus helfen, weil wir haben Leute vor Ort, die genau das Kind sehen, die genau dem Kind helfen wollen. Und wir können das quasi delegieren. Das ist eine tolle Sache. Vor 3 Jahren habe ich die Dominikanische Republik besucht. Und dort habe ich nicht schlecht gestaunt, als wir zum Hauptsitz der dortigen Telekom eingeladen worden sind. Zum Chef dort. Und der Chef selber ist in einem Slum aufgewachsen, hat breit grinset. Wir haben hier Platz auf den Ledersessel. Er ist reingekommen und gesagt: Hey, so super sind ihr da. Ich bin selber in einem Slum aufgewachsen. Compassion hat mir geholfen, ich konnte eine Ausbildung machen. Jetzt bin ich der Chef der Telekom. Danke viel mal für das, was ihr macht. Und dann hat er noch etwas gesagt. Er hat gesagt, ich fühle mich verantwortlich, anderen zu helfen. Das ist wie eine Last auf mir. Das spüre ich in meinen Adern. Ich will etwas tun. Und dann hat er sich entschieden, dass jedes Compassion-Patenkind in der Dominikanischen Republik eine Computerschulung machen kann. Im Rahmen von seiner Schulausbildung. Und somit gibt er so vielen Kindern Chancen. Und das alles ist passiert, weil irgendwo irgendein Mensch in irgendeinem Gottesdienst gesagt hat, das Kind, den nehme ich als mein Patenkind. Den unterstütze ich, bis er gross ist. Und aufgrund von dieser Unterstützung ist dann ein Segen geworden für alle Patenkinder in der ganzen Dominikanischen Republik. Ich lade euch heute ein, eine Patenschaft zu machen. Oder vielleicht auch mehrere. Vielleicht liegt noch etwas mehr drin. Und ich sage es ganz unverblümt, jawohl, wir können diesen Kind helfen und das ist unsere Aufgabe. Gott hat uns gesegnet, damit wir das Segen weitergeben können. Und ja, natürlich, du kannst die Steuern, du kannst die Patenschaft von den Steuern abziehen, das muss man auch noch sagen in der Schweiz. Aber ich möchte, dass du das Geld nicht von dem nimmst, was sonst irgendwie für Gemeinde ist oder für Krishona-Mission oder für was auch immer, für Sachen, die du bereits unterstützt. Sondern vom Extrageld. Weil der König David hat einmal gesagt, ich will dem Herrn kein Opfer bringen, das mich nichts kostet. Und tünt die anderen Sachen nicht abstellen wegen dem, sondern vielleicht ist etwas zusätzlich noch möglich, wo ihr einem Kind helfen könnt, aus der Armut rauszukommen und seiner Familie. Kürzlich hat eine 93-jährige Frau eine Patenschaft übernommen. So herzig war. Dann ist sie zu mir an den Tisch gekommen und gesagt, ja, und was passiert denn da, wenn ich so das Kind nehme und dann reise ich ab? Das waren ihre Worte, Zitat. Dann hat sie gesagt, ja, dann werden wir das erfahren und dann wirst du halt vom Himmel aus nicht mehr ein Pate sein, aber dann finden wir einen anderen Pate. Dann hat sie gesagt, das ist nicht gut genug und ist wieder davon. Dann dachte ich, was habe ich jetzt Falsches gesagt? Dann kommt sie wieder mit ihrem Sohn, schleppt auch, oder? Der war auch schon pensioniert. Und er gesagt, ich mache jetzt so eine Patenschaft und du, wenn ich dann abgereist bin, dann musst du das Kind übernehmen. Und dann hat er gefunden, jawohl, mache ich. Und hat selber auch noch eins genommen, damit er dann weiss, wie es funktioniert, wenn denn das also mal so weit ist. Also es sind so herzige Geschichten. Also es gibt kein Alterslimit nach jung oder nach alt. Dahinter auf dem Tisch habe ich ein paar Dossiers, da könnt ihr euch gerne bedienen. Für die online dabei sind, auf der Webseite compassion.ch findet ihr oben eine Rubrik, die heisst «Werde Pate». Dort könnt ihr anklicken und das dort erledigen, wenn ihr das gerne möchtet. Ja, ich glaube, ich komme langsam zum Schluss. Ich glaube, den Punkt habt ihr mitbekommen, oder? um was es geht. Gut, sonst würde ich jetzt noch mal anfangen. Nein. Wir sehen jetzt noch ein kleines Filmchen zum Abschluss und ich möchte dich einfach herausfordern. Nochmal, lasst uns reife, lasst uns funktionierende Glieder am Leib sein, die, wie der Schnitt mit dem Sackmesser, eine Wunde heilen können, irgendwo auf der Welt, weil es einem Glied vom Leib Christi schlecht geht. Lasst uns barmherzig sein, wie unser Gott barmherzig ist. Lasst uns sein Werk tun, bis er wiederkommt. Und wisst ihr was? Er kommt wieder. Und mit dem sage ich jetzt mal Amen und Gott segne euch.
Ich heiße Hilda. Ich bin das 8. von insgesamt 10 Kindern in meiner Familie. Unsere Familie hatte kaum Geld, während ich klein war, sodass wir alle zusammen in einem Raum leben mussten. Als ich 5 war, hatte mein Vater einen Unfall. Danach konnte er nicht mehr arbeiten gehen. Wir hatten kein Geld für Essen und ich hatte große Angst. Aber dann wurde alles anders. Als ich 9 Jahre alt war, erzählte mir ein Nachbar vom Compassion Kinderzentrum der Gemeinde in unserem Ort. Compassion half mir und ich fing an, regelmäßig ins Compassion Kinderzentrum zu gehen. Dort bekam ich zu essen und lernte, auf mich Acht zu geben. Ich fand heraus, dass ich wirklich besonders bin und Gott mich lieb hat. Mein Pate schrieb mir Briefe. Er hatte mich lieb, obwohl wir uns nie persönlich begegnet sind. Ich bin meinem Paten so dankbar für alles, was er für mich getan hat. Ich werde mein ganzes Leben lang an ihn denken. Ohne seine Hilfe würde mein Leben heute ziemlich anders aussehen. Ich kann nur sagen, danke für deine Liebe, die mir gezeigt hat, dass Gott mich wirklich lieb hat. Die Gemeinde, Compassion und mein Pate haben mir zusammen das Gefühl gegeben, dass ich wertvoll bin. Sie haben mir eine Zukunft gegeben. Mein Name ist Hilda und das ist meine Geschichte. Heute ist Hilda gut ausgebildet, hat eine Arbeit, die ihr Freude macht, ist ein Vorbild für viele und gibt Gottes Licht an die Menschen um sie herum weiter. Hilda ist ein lebender Beweis dafür, wenn du die Welt für ein Kind veränderst, fängst du an, die Welt zu verändern.